vielleicht komme ich doch etwas näher. Wir sind nicht so viele. Oh ja. Nee, das brauchst du nicht. Ja, bevor ich mit dem, was man vielleicht Verkündigung nennen kann, beginnen will, möchte ich ein kleines Vorwort sprechen. Es ist mir nicht gegeben, einen Text aus der Bibel so zu entschlüsseln und so Parallelstellen vielleicht zu finden, im Urtext nachzulesen und die Dinge euch aufzuschließen. Aus meiner Erfahrung der letzten Male, wenn ich hier vor euch gestanden habe, sind es meistens, ich beginne oft so mit meinen Geschichten. Es ist mein Leben, meine Kindheit, meine Familie. Es ist mir ein bisschen unangenehm, dass ich immer so daherkomme. Und auch diesmal, glaube ich, komme ich nur mit meinen kleinen Geschichten. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass es ein Ziel gibt, das ich verfolge, und ich möchte es nochmal sagen. Also ich will damit Gott, der mich trägt, und Jesus, der mir die Hand reicht und mich führt, und der Heilige Geist, der mir rät und mich leitet und mich inspiriert. Ich möchte sie damit ehren. Ehren. Wir fuhren ans Meer. Anfang Mai kam Janne, unsere Tochter aus Herrnhut, für eine Woche, und sie wünschte sich, wenn wir es schaffen und wenn das Wetter es zulässt, dass wir einen Abend ans Meer fahren mit einem Korb voller Essen, also Abendbrot am Meer essen, so wie wir es früher getan hatten, als sie noch bei uns zu Hause lebte. Wir fanden diesen Abend, wir packten den Korb mit Käse und Brot und Klopsen und Tomatenstückchen, wie wir es immer taten, und wir fuhren die kleinen Straßen die Dörfer entlang ans Meer. Das letzte Stück ging vorbei an Erdbeerfeldern, die bis an die Küste heran angepflanzt waren. Die Blätter wurden aufgewirbelt. Es schien kühl zu sein, ein kühler Maiwind, ein kühler Abend. Angekommen war es tatsächlich sehr frisch. Wir bezahlten unseren Parkplatz und hatten Angst, dass es einfach nur ein kurzer Abend wird, weil der Wind so bläst. Aber 100 Meter weiter, direkt am Strand, das Meer war glatt. Es wurde ein schöner Abend. Wir waren ganz alleine da, breiteten unsere Decke aus, und die Sachen, die wir zu essen mitgebracht hatten, wurden angefangen zu verspeisen. Hier und da sah man jemanden im Wasser stehen, in Warthosen, der seine Angel auswarf und angelte. In der Ferne zogen Schiffe vorüber. Wo mögen sie wohl hinfahren? Wir aßen, wir redeten über uns, wir hatten uns lange nicht gesehen, über unsere Familie. Und wir redeten über unsere Gemeinden. Janne erzählte über ihre Gemeinde aus Herrnhut, und ich berichtete von euch. Wir stellten uns Fragen. Janne kennt euch, ich kenne die Leute, mit denen Janne in Herrnhut zusammenlebt. Es war ein sehr schöner Abend. Die Sonne war schon im Begriff unterzugehen. Da fand ich sah es schon die ganze Zeit, im Sand vor mir ein kleines Schnipselchen, so gelbe Farbe Plaste. Und nach Stunden zog ich es heraus, und da stand doch tatsächlich ein unfassbar langes deutsches Wort drauf, was ich noch nie zuvor gehört hatte, was ich nicht kannte. Und wir haben uns sehr darüber gefreut und haben uns amüsiert. Auf diesem Zettelchen stand das Wort Meerforellendurchlaufblinker. Noch nie gesehen. Und ich sage, Janni, ein Wort für dich. Ihr müsst wissen, in Herrnhut lebt Janni in einer Gemeinde. Sie sprechen nur Englisch, und sie setzen sich zusammen, viele junge Leute aus verschiedenen Ländern. Und sie freuen sich über die skurrile Sprache, über die deutsche Sprache, mit der sie ja in unserem Land zu tun haben. Und wenn sie auf bestimmte Worte treffen, dann sind sie sehr fröhlich. Und ich sage, Janni, das ist dein Wort, das nimmst du mit, das zeigst du ihnen, das wird toll. Und sie hat es wohl auch mitgenommen und dort präsentiert, und sie waren fröhlich darüber, ne? Stimmt's? Ja. Wir fuhren nach Hause, an den Erdbeerfeldern vorbei. Und ich glaube, wir waren ein bisschen stiller im Auto. Zu jener Zeit, als das geschah, dieses kleine Erlebnis, Meerforellen, Durchlaufblinker, da habe ich nicht zu Hause gearbeitet. Ich hatte eine Baustelle bei Zarentin und bin jeden Morgen lange gefahren. Ich hatte Gelegenheit, im Auto nachzudenken und die Dinge zu bewerten und zu bewegen. Und ich dachte darüber nach, was es doch für ein schöner Abend war, den wir erlebt hatten. Und das Erste, was ich dachte, war, mit was für einer Liebe Gott uns diesen Abend geschenkt hat und wie er uns begegnet ist. In unserem Reden, in unserem Dasein, im Sonnenuntergang und mit diesem skurrilen Wort. Es war eine Liebe, die er ins Herz senkt. Er kann diesem einem Herzen Frieden geben, so habe ich es empfunden. Er kann es glatt streichen, so wie er ein Meer glatt streichen kann, so wie er es getan hat. Oben war noch Wind, aber unten das Meer war glatt. Und so konnte er auch ein Herz glätten und er konnte es füllen mit seiner Liebe. Es war eine Liebe, die nicht abhängig war oder die ich auch gewohnt bin zu empfangen, wenn man etwas Schönes bekommt, ein gelungener Tag. Man hat gemerkt, Gott war da, er hat dich begleitet, er hat dir den Tag und dein Werk gelingen lassen. Es war eine Liebe ohne Zutun, wir waren nur da, wie in seiner Gegenwart. Wir sprachen über unsere Familien, über unsere Gemeinden und er schenkte diese Liebe ins Herz. Ich muss mal was trinken, entschuldigt. Das zweite, unmittelbar damit verbunden, war, dass ich mal gelesen hatte bei dem englischen Autor Adrian Pless, dass es, ich muss gucken, dass nachdem er mit seiner Familie in Frankreich war und sie hatten so eine schöne Zeit, meinte, dass diese von Gott geschenkten Zeiten, dass sie bereits das Himmelreich unter uns sind, so wie Jesus das sagt, das Himmelreich ist bereits unter euch. Und so habe ich es auch empfunden. Adrian Pless schrieb dazu, dass es vielleicht der Schlüssel zu einer besonderen Art Freude ist, die darüber hinausgeht, über das gewöhnliche Glück. Dass wir da Zugang haben, so eine Art Himmelreich. Das muss nicht bedeuten, dass wir alle ans Meer fahren müssen, so weit wie unsere technischen Geräte es zulassen, und dann das sehen, das kann auch im Garten, so wie wir es gestern empfunden hatten, innerhalb einer Gruppe sein, dass man dieses Himmelreich verspürt und dass man in diesem Himmelreich lebt. Das Dritte, was ich empfand nach diesem schönen Abend, Meerforellen Durchlaufblinker, war, das stellt sich nicht ein. Das konnte sich nicht einstellen und es tat es auch nicht bei mir, indem man darüber nachdenkt und nachsinnt und denkt, den Abend analysiert. Das war etwas, was später dazu kam und was vielleicht gar nicht so sehr von mir ausging und nicht durch Überlegung stattfinden kann. Das war, dass Jesus, der diesen Abend ja irgendwie inszeniert und uns begleitet hat, irgendwie ein Du ausgesprochen hat. Er hat für mich, er hat mir sein Du gegeben und gemeint, du folge mir. Durch diesen Frieden und durch diese Liebe, die ins Herz kam, kam auch dieses Wort, du aber folge mir nach. Du aber folge mir nach. Ja, aber Herr, ich folge dir doch nach. Ich bin doch nicht untätig. Ich bin doch nicht untätig. Ich lasse das hier so stehen und hoffe, ich finde diesen Punkt wieder und werde einen neuen Erzählstrang eröffnen. Manchmal im Leben, und ihr wisst es, Jürgen hat es vorhin schon angedeutet, ist es nicht immer so einfach. Es gibt Tage, da droht das Himmelreich einzustürzen. Man schafft es nicht, die Hände zu falten. Alles geht irgendwie schief und man findet nicht den Zugang. Man möchte es, aber es versperrt einem vieles. Umstände sind ganz quer. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Wir wollen treu bleiben, wir wollen dranbleiben am Wort. Vielleicht hilft uns auch Musik da sehr weiter, dass wir diese Zeit durchstehen. Und bei mir ist es so, und vielleicht auch bei anderen, dass es da eine Reihe von Trostbüchern gibt, die man zur Hand nehmen kann. Oder aber auch Trostgeschichten aus diesem Buch, aus der Bibel. Ich habe so ein paar Trostgeschichten. Ich gehe gern zu 1. Korinther 13 über die Liebe. Das lese ich mir gerne durch. Vielleicht geht einer von euch gerne in die Psalmen, die einem auch da helfen. Ich gehe manchmal auch zu Jesus ans Kreuz und lese mir den letzten Dialog durch, den er geführt hat mit dem Mann, dem er auch das Himmelreich versprochen hat, auf die Hand zu, der neben ihm am Kreuz hing. Manchmal gehe ich auch auf die Straße nach Damaskus. Ich mag die Geschichte, als Saulus zu Paulus wird und er Jesus begegnet. Aber es gibt noch eine Geschichte, da gehe ich sehr gerne hin. Ich gehe gerne zu dem Pharisäer Simon ins Haus. Diese Geschichte gibt es nur bei Lukas. Ich will sie kurz umreißen. Ein Pharisäer hatte zu Tisch geladen und Jesus kam in sein Haus und sie lagen zu Tisch. Da trat von hinten eine Frau an Jesus heran. Sie weinte und ihre Tränen fielen auf Jesu Füße. Sie löste ihr Haar und trocknete seine Füße. Dann holte sie ein Fläschchen heraus mit kostbarem Salböl und goss es auf seine Füße. Simon der Pharisäer dachte bei sich, wenn er, Jesus, ein Prophet wäre, dann wüsste er doch wohl, von wem er sich da anfassen lässt. Daraufhin sagte Jesus, Simon, ich will dir eine Geschichte erzählen. Und Simon sagte, Rabbi, sprich. Und Jesus erzählte eine Geschichte von Schuld und Vergebung und von Liebe und vergab dieser Frau ihre Schuld, weil sie so besonders liebte. Als ich die Geschichte las, und ich habe sie schon öfter gelesen, da ist mir etwas sehr Besonderes aufgefallen. Etwas sprach in mein Herz. Es war gar nicht so sehr die Vergebung und die Schuld und die Liebe in diesem Fall. Es war die Herangehensweise von Jesus, die mich sehr berührt hat. Es war das, was ich vorhin habe stehen lassen. Folge mir nach. Was hat Jesus getan? Wie kann ich ihm da nachfolgen? Und mir ist aufgegangen, dass er der Frau Raum gegeben hat. Er hat ihr zugehört. Er hat einfach die Dinge sich entwickeln lassen, ist nicht dazwischen gegangen. Es war nicht zu viel. Sie war ihm nicht zu schmutzig. Er hat ihr einfach zugehört. Und es sprach in mein Herz, dass das ein Teil der Nachfolge ist. Höre zu. Höre zu. Dass er das von mir erwartet. Höre zu. Und ich fand den Bibelvers: Nach dem Maß eures Zuhörens wird Gott euch Verständnis geben, ja sogar noch mehr. Nach dem Maß eures Zuhörens wird Gott euch Verständnis geben, ja sogar noch mehr. Diese Stelle steht in einem Kapitel, in einem Absatz, und da steht drüber vom Zuhören und vom Verstehen der guten Nachricht. Es meint sicher, das Wort zu verstehen, dass wir in seinem Wort lesen und forschen, dass wir ihm zuhören, Jesus zuhören. In einem Buch, in einem Roman, auch von Adrian Pless, ich habe euch schon mal davon vorgelesen, vor einigen Monaten, da sagt Jesus zum Abschied, nachdem er die kleine Gemeinde, die er besucht hat, verlassen muss, an einem Sonntagabend rief er noch mal ein paar Ängste aus der Gemeinde zusammen, ein paar engste Mitarbeiter, und sagte zu ihnen: Das eine, was ich möchte, ist, beschafft euch eine Version meines Wortes, das euch gefällt. Und ich verspreche euch, dass wir uns dort begegnen. Das ist auch eine Art des Zuhörens, diese Begegnung im Wort, zuhören. Aber es bedeutet für mich auch das Zuhören, dass wir das, was ihr so wunderbar könnt, mir immer entgegenbringt, dass wir uns gegenseitig, dass wir einander zuhören, dass wir dem Nächsten zuhören. Das ist ein Teil des Evangeliums. Und dass wir, so wie ich bin manchmal so, höre ich jemanden zu, merke ich, dass aus meinem Bauch gleich meine eigenen Geschichten kommen. Sie steigen auf, sind schon fast an meiner Zunge und warten nur auf die kleinste Lücke, dass ich dazwischen halten kann und sage, ja, aber, und dann habe ich die Geschichte oder das, was ich eigentlich zuhören wollte, zu meiner eigenen gemacht. Meine Kinder merken das sofort. Wir reden, Janne erzählt von Herrnhut, sie sieht meine Augen, sie sagt, Papa, kannst du noch zuhören? Ich kann zuhören, ich kann noch zuhören, aber ich baue schon irgendwas anderes oder bin schon im Garten, gedanklich gesehen. Es ist eine Schwäche. Nein, dieses Zuhören nicht, das ist dieses ganzheitliche Wahrnehmen, dieses Nachfragen, sich auch auf jemanden einlassen, zuhören. Jesu Nachfolge kann für mich bedeuten, und das möchte er, höre zu. Höre zu. Die Geschichte vom Meerforellen-Durchlaufblinker spielte sich ja Anfang Mai ab, als es noch kühl war. Und es war die Zeit, in der wir als Gemeinde im Herzen der Bergpredigt unterwegs waren. Wir haben gemeinsam die Bergpredigt gelesen. Wie ich schon sagte, ich war viel unterwegs. Ich habe, glaube ich, nur die Kernsätze gelesen. Keine Nebenstellen, wenn ich es auch überhaupt jeden Morgen geschafft habe. Ich habe sie im Großen und Ganzen gelesen und habe versucht, es zu bewegen. Schwer. Wenn man beginnt, die Bergpredigt zu lesen, ich empfinde es als Einladung, selig sind. Und wenn man aber beginnt zu lesen, dann betritt man, so empfinde ich es, einen Weg. Schon beim ersten Lesen, bei den Einladungen. Sie schmeicheln einen ums Herz und man beginnt, seine Schritte zu setzen auf einen bestimmten Weg. Es ist ein Weg, der schmal ist und der aufwärts geht. Er geht in die Höhe, Richtung Himmel. Es ist ein Weg, den man nicht alleine geht. Man hat Begleiter. Wir in einer Gemeinde gehen diesen Weg gemeinsam. Es ist ein Weg, der manchmal im Nebel liegt. Und man empfindet, dass man alleine geht. Aber man hat eine Begleitung. Es ist ein Weg mit wunderbarer Aussicht links und rechts, aber auch mit einer großen Aussicht am Ende des Weges. Es ist nicht so schlimm, wenn du am Weg dich ausruhst und du kannst nicht. Es ist nicht so schlimm, wenn du mal fällst. Manchmal geht man ein Stück zurück. Aber du wirst nicht abstürzen, wenn du auf diesem Weg bist, wenn du auf diesem Weg bleibst. Du hast einen Abhang, aber du wirst nicht fallen. Manchmal ist dieser Weg so, als würde er durch einen Berg führen. Du bist ziemlich alleine. Vielleicht sind das die Passagen, in der dieser Weg, so wie Jesus die Bergpredigt beschreibt, in der dieser Weg nach innen gerichtet ist. dieses Geheimnisvolle, dieses sich verschließen, dieses sich zurücknehmen, in sein Zimmer gehen, wenn ihr versteht, was ich sagen will. Diese Passagen im Weg gibt es auch. Und dennoch kann dieser Weg beschwerlich sein. Und ich dachte schon so manches Mal, Herr, ich schaffe es nicht. Es ist so schwierig, deine Bergpredigt, deine Anforderungen. Du kennst mich. Ich habe mich schon nach Frauen umgesehen. Und wenn der junge Mann aus der Nachbarschaft mit seinem Auto um 10 Uhr abends vor uns auf- und abfährt, du weißt, was ich denke, wie ich bin. Ich bin schwach. Ich schaffe es nicht. Herr, hast du nicht ein Stück Weg für mich, Herr, ein Stück Bergpredigt für mich, ganz speziell für mich? Und ich habe das so bewegt und das ist auch nichts, was man momentan bekommt. Es ist ein Prozess, dass ich möchte etwas ganz Persönliches von dir, Jesus. Und ich habe mit Geschwistern gesprochen aus unserer Gemeinde und sie haben auch Dinge für sich erkannt. Und ich habe auch eine schöne Stelle gefunden, als wenn, ich, vielleicht liegt es daran, dass ich dem Garten nahestehe, so kam ich auf diesen Gedanken, mich diesen Blumen oder, so wie Luther es sagt, den Lilien zu nähern. Und da gibt es diesen Vers, schaut die Lilien, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Und Gott erhält sie doch in ihrer Pracht. Und ich dachte, ja, das ist etwas für mich. Damit könnte ich mich identifizieren. Es ist dieser, zwischen all diesen schwierigen, ich will nicht sagen Gesetzen, zwischen all dem Schwierigen, was Jesus sagt, von der Feindesliebe, von dem, wie wir unserem Bruder und unserer Schwester begegnen sollen und vom Beten, so kommt er plötzlich daher mit einem Blumenstrauß und sagt, wachse, sei wie die Lilien, wachse, wachse vor mir. Und wir fuhren zu einem Gottesdienst vor ein paar Wochen, Ines und ich, Sonntagmorgen, und siehe da in Lübsdorf an der Straße, da steht ein großes Schild, ich habe es noch nie gesehen. Ab sofort Lilien, Ausrufezeichen. Das war für mich. Ab sofort Lilien, das war für mich. Mein Blumenstrauß. Wachse. Ich wollte es bewahren. Wachse, ja. Trotz all diesen Schwierigkeiten, die der Weg bereithält, trotz all des Nebels vielleicht, will ich wachsen. Das will ich zu der Nachfolge machen, Herr. Ich will hören und wachsen. Hören und wachsen vor dir. Als ich mich vorbereitet habe in unserer Küche, morgens passiert das immer, vollgeschriebene Zettel, immer neue Gedanken, Zettel, die ich wieder nicht lesen konnte von vor Tagen, kam mir eine Strophe eines Liedes in den Sinn und ich dachte jetzt, Herr, das passt nicht da hinein. Ja, wie soll ich das denn unvermittelt weitergeben? Und ich könnte wahrscheinlich rauskriegen im Internet, wie das Lied heißt. Aber die Liedstrophe, vielleicht wissen es auch einige von euch, heißt, wenn wir wie Brüder beieinander wohnten, Gebeugte stärkten und der Schwachen schonten, dann würden wir den letzten heiligen Willen des Herrn erfüllen. Und ich dachte so, was mag das sein, der letzte heilige Wille? Mir kam so in den Sinn, ist es das, was in Johannes 15 steht, von der Liebe zueinander? Der letzte Wille, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. liebt einander. Und ich dachte so, vielleicht ist es deine Botschaft für mich zu sagen, folge mir nach, höre, wachse zu meiner Liebe hin und zur Liebe deines Nächsten. Da gibt es ein Lied von Reinhard May. Er singt für seine Kinder und um seine Kinder, seine beiden Söhne. Und er besingt es so, dass er den Behörden eine Absage erteilt, dass sie beide keine Waffen tragen werden. Und es gibt eine Liedzeile, da heißt es, wenn ich es recht erinnere, dass er sie als Vater, also Reinhard May, dort, wo immer es ging, lieben gelehrt hat. Er hat sie zu lieben gelehrt. Und ich dachte, diesen Satz greife ich auf und sage, ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Ich möchte hören. Ich möchte wachsen. Und wo immer du es mich lehrst und wo es gegeben ist, zu leben. Amen.